Hallo und herzlich willkommen zum Coach the Coach Podcast des Deutschen Eishockey-Bundes. Mein Name ist Karl Schwarzenbrunner, bin Bundestrainer Wissenschaft und Ausbildung und diesen Podcast haben wir ins Leben gerufen, um euch bestmöglich mit Informationen rund ums Trainerwesen und dem wunderbaren Sport Eishockey im Allgemeinen zu versorgen. Da es ein Podcast von uns für euch sein soll, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns Themenvorschläge und Anregungen unter podcast@deb-online.de zusendet. Und jetzt gehen wir all in und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen DEB Coach the Coach Podcast Folge. Heute mit der Wiebke Fabinski. Wiebke Fabinski ist stellvertretende Ressortleiterin Bildung beim DOSB, bei unserem großen, großen Dachverband DOSB, Deutschen Olympischen Sportbund. Hallo Wiebke.
Hallo Karl, ich freue mich, dass ich hier sein kann bei dir.
Ja, ich
und bin
mich.
Ganz gespannt, wo uns das heute alles so hinführt,
ja, unser Gespräch. Und ich erst. DOSB, Bildung. Bevor wir auf das eingehen, ein bisschen, Wiebke, erzähl mal, wo du herkommst, wie kommst du zum DOSB, was ist denn deine Vita? Oh, pass auf, was sind deine Vita, oh. Wiebke?
Na, ich will es lieber kurz halten, aber ich habe Sport studiert in Mainz, bin 2007 zum DOSB gekommen, direkt zur Bildung. Also ich bin seit 2007 dort in der Bildung, war auch gleich mit der DOSB-Lizenzausbildung mit Rahmenrichtlinien zu tun, hatte erst eine Projektstelle dort und bin dann in die Arbeit dort eingestiegen. Und seitdem bin ich an der gleichen Stelle, DOSB-Lizenzausbildung, Trainerausbildung, Übungsleiterausbildung, alles, was es damit zu tun hat.
Und Wiebke, du hast es jetzt so nonchalant übergangen, aber du machst ja selber auch ein paar Dinge, oder? Also du spielst auch mal ab und zu so ein paar Sportarten. Man sieht dich jetzt nicht, du bist eher ein bisschen größer gewachsen.
Genau. Ich komme ursprünglich von der Leichtathletik, aber das ist schon so lange her. Und ich hätte es auch damals als Leistungssport bezeichnet, aber sicherlich würden das andere so nicht bezeichnen. Ich habe 7-Kampf gemacht, aber auch so in der Landesebene und habe schon auch viel trainiert, 5-6 Mal. Für mich war das Leistungssport, aber es war natürlich nichts besonders Hochtrabendes.
Wolltest du, Wiebke, dann, weil du hast jetzt auch in einem Nebensatz, du bist dann sofort in der Ressort Bildung, war das schon immer dein großes Ziel? Nach dem Studium sofort DOSB, Bildung, boom. Bildung war der Punkt.
Ja, das ist die Bildung war vielleicht Zufall, ein glücklicher Zufall, muss ich sagen, weil mich das Thema total begeistert. Aber ich wollte schon gerne in einen Sportverband, gerne den Sport mitgestalten an einer Stelle, genau, wo man eben, sag ich mal, mittendrin ist, mit den Menschen spricht und zu tun hat, die in der Praxis arbeiten und gucken kann, wie kann man eben das ganze Thema voranbringen. Von daher, Bildung war vielleicht Zufall. Aber Sportverband war schon was mich sehr interessiert hat von Anfang an.
Und Wiebke, vielleicht ein paar Sätze zu diesem Ressort Bildung beim Deutschen Olympischen Sportbund. Viele von denen jetzt zuhören, Trainer, Trainerinnen, Eltern, Spieler, Spielerinnen und so weiter, kommen eben mit Trainer und Trainerinnen in Kontakt, die ja schon irgendwo Ausbildung haben, hoffentlich, oder dabei sind oder auch ihre Lizenzstufen zu durchlaufen. Was ist die Rolle des DOSB, des Deutschen Olympischen Sportbundes, in der Trainer- und Trainerinnenbildung?
Genau, ich denke mir, das ist total schwer von außen zu verstehen, was das ist. Und es ist ein riesiges System. Wir haben über 500.000 gültige Trainerlizenzen. Nochmal das Doppelte an ungültigen leider. Da muss man auch mal ran. Aber es ist ein großes Außenfortbildungssystem. Und wir als DOSB quasi sind das Dach über die Verbände, mit denen wir gemeinsame Rahmenrichtlinien entwickelt haben. Das heißt, die Trainer, die Eltern und die Zuhörer kennen oder selber sind. Die Trainerausbildung ist nicht irgendwie, keine Ahnung, vom Himmel gefallen, sondern sozusagen alle Verbände haben gemeinsam sich auf einen Rahmen geeinigt, sodass Ausbildung untereinander eben auch vergleichbar sind, ob es im Fußball, ob es im Eishockey, im Volleyball oder in irgendeiner anderen Sportart ist. Ist ein C-Trainer, ein B-Trainer, ein A-Trainer. Zwar in unterschiedlichen Sportarten ausgebildet, aber es ist ja auf einem vergleichbaren Niveau. Und das macht das ganze System auch sozusagen vergleichbar, durchlässiger und ist auch einmalig in der Welt, muss man sagen, dass es so etwas gibt. Genau, unsere Rolle dabei ist, es gibt diese Rahmenrichtlinien, die das alles beschreiben. Und wir als DOSB haben erstmal eine formale Rolle. Die haben uns die Verbände dort reingeschrieben. Wir sollen das überwachen, dass auch alle Verbände sagen, dass das tun. Und dass es auch vergleichbar bleibt und dass nicht einer sich gar nicht daran hält. Das ist so unsere formale Rolle. Und was tun wir da? Wir kriegen die Ausbildungskonzeption von den Verbänden. Du kennst das, Karl. Wir prüfen das formal, ob das den Richtlinien entspricht. Wir haben auch die Lizenzvergabe auf umgestellt. Früher, viele Trainer kennen das noch, da gab es dann so ein Heftchen, wie der alte
Genau,
Führerschein, klappt
ja.
man auf, Foto rein, Stempel rein, und dann hat man natürlich noch mit Kuli was dazu geschrieben. Das hat natürlich alles nicht den Qualitätskriterien entsprochen. Zudem wusste man auch überhaupt nicht, was für Lizenzen existieren überhaupt, wie viele existieren. Das haben wir auf so ein webbasiertes System gehievt. Also die Trainer werden das alle kennen, ne? Da gibt es jetzt andere Lizenzen mittlerweile. Und dadurch kann man halt auch im System immer transparent auch sehen, wie viele Trainer haben wir, wer ist das, wie viele Frauen haben wir, wie viele Männer haben wir, was haben wir an A-Ebene und so weiter, und können auch besser mal draufschauen, wo wir Entwicklungspotenziale haben. Das ist auch so was, also so, ne, das zu entwickeln. Wir haben auch, es gibt auch immer mal, sag ich mal, Unstimmigkeiten zwischen Verbänden, sodass wir auch dann für Interessensausgleich sorgen und gucken, ne, wie kann man jetzt eine Lösung finden. Das sind alles unsere formalen Dinge. Aber was uns natürlich auch interessiert ist, und das ist auch was mit uns mit reingeschrieben wurde, wie können wir die Qualität gemeinsam entwickeln mit den Verbänden? Und das treibt uns sehr um. Und da haben wir auch so eine, ja, so einen Blick drauf, dass wir sagen, wir geben nicht irgendwie vor, das würde auch überhaupt nicht funktionieren und das ist auch überhaupt nicht die Rolle, die wir sehen, sondern wir wollen das gemeinsam mit den Verbänden machen. Wir schauen, was braucht es, was gibt es? Es gibt so viele Experten, Expertinnen in unserem System, die Leute, die vor Ort die Trainerausbildung machen, die Ausbilder, die Bildungsverantwortlichen. Und mit denen im Austausch zu sein, wie kann gute Bildung aussehen und was müssen wir verändern, was müssen wir entwickeln? Und deswegen gucken wir, wir haben da eine große Community mit den Bildungsverantwortlichen, wo wir auch immer Dinge heben und gemeinsam diskutieren, anderen zur Verfügung stellen und auch mal gucken, können wir vielleicht auch mal was befördern oder was unterstützen, dass das nochmal größer entwickelt wird. So sehen wir unsere Rolle. Also dieses gemeinsam in einer Community, ein gemeinsames Verständnis von guter Ausbildung entwickeln, immer im Gespräch sein, über Transparenz, also nicht unter dem Motto, ja, ihr sollt das jetzt aber so machen und dann sagen alle ja, und dann macht es jeder sowieso so, wie er es für richtig hält, sondern zu schauen, hey, lasst uns doch gemeinsam mit offenen Karten spielen. Und unser Anliegen ist ja von allen, dass wir eine gute Trainerausbildung haben wollen. Also da wird ja keiner sagen, nein, das will ich nicht, sondern wir wollen das alle. Und dann ist es einfach, ja, Austausch, miteinander schauen, wie kann das gut gelingen. Und natürlich ist bei den Verbänden die Voraussetzung auch total unterschiedlich. Manche sind klein und haben rein ehrenamtliche Bildungsverantwortliche, andere sind hochprofessionell. Und da muss man auch gucken, wer braucht hier welche Unterstützung und wer kann von wem lernen. Und das ist so ein bisschen unsere Rolle, wir sagen, hier gemeinsam mit den Verbänden Dinge entwickeln, ja, und sozusagen eine gemeinsame Kultur auch des Teilens und des Miteinanders zu entwickeln.
Um das vielleicht ein bisschen zu unterstreichen, wenn man an Bildung denkt, denkt man ja ganz, ganz oft an Schule etc. Aber man vergisst, dass Sport ja ein sehr, sehr großer Akteur auf dem Bildungsmarkt per se ist. Sport, Kultur etc. Oder Wiebke, das ist ja ein Faktum an sich.
Also wir behaupten seit Jahren, wir sind der größte Bildungsträger der Zivilgesellschaft. Das hat noch nie jemand widersprochen. Von daher lassen wir es einfach so stehen.
Bäm.
Klar, ich sag mal, mit 500, über 500.000 gültigen Lizenzen, das ist schon eine Nummer, und nach formalen Richtlinien eben auch ausgebildet. Also von daher, ja, wir sind ein riesiger Bildungsträger der Zivilgesellschaft. Und das ist ja eben auch das Schöne im Gegensatz zur Schule, dass eben Menschen hier auch das freiwillig machen. Also du hast über 80% derjenigen, die Trainer sind, machen das ehrenamtlich. Dann hast du nochmal so 15, 16% nebenberuflich, dann noch hauptberufliche. Und das heißt, ein ganz großer Teil macht das freiwillig und generationenübergreifend. Du hast in so einem Lehrgang 18-Jährige sitzen und 60-Jährige zusammensitzen. Das ist einfach schön, weil da auch nochmal Bildungskontexte entstehen, die du sonst natürlich so nicht hast in der Schule.
Okay. Wiebke, jetzt haben wir mal einen kurzen Überblick gegeben und jetzt steigen wir unmittelbar ein mit der schwierigsten Frage überhaupt. Nein, das ist nicht die schwierigste Frage, aber mit einer Frage, wo ich denke, wo dann viele Zweige abgehen werden. Und zwar, was sind denn aus deiner Sicht so die dicksten Bretter, die der dieses DUSB-Bildungsreferat in Anführungszeichen zu bohren hat? Wo denkst du, sind jetzt
Ja.
momentan, was sind so richtig große, große, große Bretter, die auch der DUSB schon ja, lange versucht zu bohren, aber immer noch nicht komplett da ist, wo er hin möchte?
Also da hat man einerseits ein großes Brett, was nach außen geht. Eine unserer Aufgaben ist ja auch, Bildung, Bildungspotenziale des Sports und unser großes System in der Bildungspolitik sozusagen anerkennen zu lassen oder sichtbar zu machen. Das ist ein Brett, das ist eigentlich kaum zu durchbohren. Da gibt es einen Vergleichsrahmen, der heißt Deutscher Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen. Dort werden Qualifikationen vergleichbar gemacht. Und wir kommen da einfach nicht rein. Das liegt nicht nur daran, dass wir der Sport sind, sondern dass wir die Zivilgesellschaft sind. Also in diesem Qualifikationsrahmen, in diesem Vergleichsrahmen sind nur formale Ausbildung, Schule, Hochschule und so weiter. Und genau, und wir versuchen da reinzukommen. Warum versuchen wir da reinzukommen? Warum ist uns das wichtig? Weil wir denken, das ist für Trainer, ob es ehrenamtlich oder beruflich ist, sehr viel interessanter, den Weg eines Trainers zu gehen, wenn ich meine Qualifikation vergleichbar machen kann. Sprich, wenn ich vielleicht als 40-Jähriger, ich bin erst Trainer, ich bin A-Trainer in irgendeiner Sportart, und dann sage ich vielleicht, wenn ich dann Familie habe, jetzt würde ich vielleicht mich mal verändern beruflich. Und ein Beispiel wäre, dass man an die Schule geht und sozusagen als Sportlehrer arbeitet. Und der Weg ist, also die Qualifikationen anerkennen zu lassen dafür, ist total schwierig. Dabei hat man ganz viele Qualifikationen dazu. Und dazu würde halt dieser Qualifikationsrahmen helfen, sozusagen zu zeigen, was haben die Trainer für Qualifikationen und wie kann man, das heißt dann noch längst nicht, dass es anerkannt wird, aber es macht es natürlich einfacher, dann für andere Bildungssysteme drauf zu gucken und zu sagen, aha, das entspricht der Stufe und die und die Qualifikationen. Deswegen ist das für uns ein total interessanter Punkt, zu sagen, hier in der Bildungspolitik mehr Anerkennung zu kriegen. Das war jetzt für Beruf, aber auch für Ehrenamtliche, wenn ich als junger Mensch, ich mache eine Trainerausbildung und trainiere irgendeine, keine Ahnung, eine Mannschaft, Bezirksliga, was auch immer, was für Kompetenzen ich dort habe. Und wenn ich dann in den Beruf einsteige irgendwo und das halt auch in einer Bewerbung irgendwie beilegen kann oder das mir vielleicht für eine Uni sogar anerkennen lassen kann für gewisse Bereiche, dann sozusagen wird das natürlich auch viel attraktiver, sich zu engagieren als Trainer. Und deswegen ist das für uns ein großes Anliegen, aber ein total schweres Brett. Wir sind ja seit über 10 Jahren dran. Es ist einfach schwierig, weil weil es vielleicht auch nicht so gewollt ist. Derzeit öffnen sich so ein paar Türen, aber es ist halt auch einfach schwierig, diese großen Bildungssysteme zusammenzubringen. Aber wir glauben weiterhin, dass es sich lohnt und dass wir das weiter probieren. Das ist so in die Richtung, dickes
Wiebke,
Brett.
Darf,
ja,
bevor man
da
das
willst du
nächste,
nachhaken?
Genau, bevor wir das nächste dicke Brett aufmachen. Also die Thematik ist ja dann, ob das auch ein Ausbildungsberuf sein kann. Ist ja auch ein Thema, oder? Richtig? Weil wenn es ein Ausbildungsberuf wäre, dann würden sich ja dann von selbst ergeben, richtig?
Das ist natürlich das ist eine ganz andere Story. Also bei uns geht es erstmal um die Lizenzausbildung, so wie sie ist. Und deswegen verändern wir sie nicht, sondern die anerkennen zu lassen. Und dazu haben wir mal eine wissenschaftliche Studie erstellen lassen, die das gemacht hat. Die hat mal die Kompetenzen analysiert, die in diesen, ne, in der C-Trainer, B-Trainer, A-Trainer-Ausbildung stecken und geschaut, wie kann man das diesem Qualifikationsrahmen zuordnen und kam zu total guten Ergebnissen. Und das sozusagen unser System so zu lassen, aber deutlich zu machen, transparent zu machen, wo docken wir an im Bildungssystem, im Formalen. Das heißt nicht, dass wir jetzt neue Dinge einführen würden. So, ne? Also das geht rein um das System, wie wir es haben.
Gut, aber da möchte ich dann eben weiter einhaken, und zwar aus dieses Thema, weil da, man ist jetzt kein Geheimnis, wir sitzen ja manchmal in verschiedenen, in gleichen Kommissionen etc. Und ein großes Stichwort ist ja immer Akademisierung. Ist ja so, ja. Und dann würden wir unser Lizenzstufensystem verändern. Wir würden Richtung Akademisierung gehen. Und wenn du darüber sprechen möchtest, wenn nicht, aber wie ist denn deine Einschätzung? Weil ich bin ein klassischer Skeptiker gegenüber der Akademisierung, weil wir immer denken, jeder, wenn man Akademiker ist, ist alles gut und es gibt ganz, ganz viele Einhörner und Zuckerwatte. Aber an das glaube ich nicht. Aber wie siehst du wie siehst du das?
Genau, ich glaube, das Wichtigste ist, die Trainer sollen ja die Kompetenzen erlangen, die sie brauchen, um ihre Arbeit gut zu machen. So, das ist, ne, auf erster Ebene im Verein sind das andere Kompetenzen, als man dann später vielleicht als Bundestrainer hat. So. Und wenn das Lizenzsystem probiert, das abzubilden, und sicherlich gibt es hier und da Lücken und es kann sicherlich auch besser werden. Ne? So, das ist ja überhaupt gar keine Frage. Die Ausbildung kann immer besser werden. Aber unser Anliegen wäre, dass die Ausbildung das abbildet, was Trainer brauchen. Jetzt ist die Frage, und da bin ich nicht so drin in dem Thema, wo kann Akademisierung helfen, dass Trainer ihre ihre Arbeit besser machen können. Wenn es das gibt, dann hat das bestimmt dann auch seine Berechtigung im Inhalt. Das weiß ich nicht, da bin ich nicht so drin. Oder gibt es andere Gründe im Sinne von Anerkennung, damit ich, wenn ich eine akademische Ausbildung habe, vielleicht auch andere Bereiche ansteuern kann? Genau, also von daher sage ich mal, mein Bereich ist die Lizenzausbildung. Wir probieren sie so auszurichten, dass eben die Trainer in der Lizenzausbildung das lernen können, was sie oder dass das an Kompetenzen erwerben können und die sie brauchen, um ihre Arbeit gut machen zu können. Und das ist das, was es umtreibt. Und ich denke mal, da ist die Lizenzausbildung nicht schlecht, kann aber sicherlich besser werden.
Okay, gut. Dann lassen wir das mal da so stehen. Jetzt hast du aber ein paar Mal dieses Wort Kompetenzen in den Mund genommen und dann driften wir wieder da ein bisschen hin ab und wir können in den nächsten dicken Bretter können wir wieder reingehen. Und zwar kompetenzorientiert lernen und prüfen. Und das ist ja schon ein Anliegen auch von dir. Also das, über das sprechen wir auch öfter oder generell, auch wenn sich Bildungsverantwortliche treffen, aus den verschiedenen Verbänden kompetenzorientiert lernen und prüfen. Und gehen wir da mal ein bisschen rein. Was ist denn für dich kompetenzorientiert lernen und prüfen?
Ja, ist auch wunderbar, weil das ist das nächste dicke Brett. Von daher passt das
Bäm!
absolut. Genau, also die Kompetenzorientierung, das heißt der Blick in die Qualität. Wie können wir unsere Qualität besser machen? Und dazu haben wir ein Kompetenzmodell gemeinsam mit den Verbänden entwickelt. Also, ne, weil von Kompetenz kann man immer schön sprechen und irgendwie sollen die Leute Kompetenzen entwickeln. Aber was bedeutet das denn eigentlich, wenn man das wirklich ernst meint? Und genau, und da haben wir mit vielen Verbandsvertretern zusammen das entwickelt und derzeit sind viele Verbände dabei, das umzusetzen. Und dabei ist die Idee, in einem ersten Schritt halt zu schauen, welche Anforderungssituationen haben Trainer überhaupt? Denn wir erleben ja oft in der Ausbildung als Trainer vielleicht viele, die zuhören, hoffentlich nicht die, die bei dir die Trainerausbildung gemacht haben,
Bam,
Karl,
bam,
aber
bam.
dass man oft denkt, ja, wozu lerne ich das denn jetzt hier eigentlich? Warum muss ich mir das denn jetzt hier anhören? Das ist total die Zeitverschwendung. Oder das habe ich ja schon mal gehört oder so, ne? Und das ist natürlich was, das können wir uns nicht leisten. Also, und wir müssen die Ausbildung auf jeden Fall so konzipieren und so hinkriegen, dass wir sehen, was ist eigentlich das, was die Trainer im Alltag für Anforderungen haben? Was sind ihre Situationen, wo sie sich unsicher fühlen, wo sie sich noch nicht wohlfühlen, wo ihnen Kompetenzen fehlen? Und das rauszufinden, da sind die Verbände jetzt gerade dran. Und das ist gar nicht so einfach, denn es hat sich natürlich über die vielen Jahrzehnte eingeschlichen, dass man sozusagen Inhalte in der Trainerausbildung hat, dann kam nochmal was dazu, dann kam hier nochmal was dazu und dann wurde das immer voller und voller. Und bei manchen Sachen ist gar nicht klar, wozu lernen das die Trainer eigentlich. So. Und da müssen wir hingucken. Und wenn wir das haben, sozusagen wichtige Anforderungssituationen gefunden, dann zu schauen, okay, und was müssen die dafür eigentlich können, um diese Anforderungssituationen zu meistern? Das heißt, eine typische Anforderungssituation von einem Trainer könnte ja sein, im Verein, C-Lizenz, sage ich mal, der Trainer möchte eine neue Technik einführen, in welcher Sportart auch immer. So. Und da muss man fragen, okay, was muss er dafür denn wissen und können, um das machen zu können. Das heißt, er muss natürlich was über diese Technik wissen, er muss didaktisches Wissen haben und, und. Ne? Also, und dann dröselt man das auf und schaut, was sind die Lernziele, die er dafür, also die man dafür aufsetzt, welche Kompetenzen muss er erlernen. Und dann kommt die große nächste Frage, und durch welche Lernaufgaben kann ich das überhaupt ansteuern? Wie mache ich das überhaupt im Lehrgang, dass er das auch lernt? Klar, kann er natürlich einen Wissensinput zu gewissen Dingen haben, aber uns ist ja völlig klar, dass es nicht nur um Wissensinput geht, sondern er soll ja Handlungskompetenzen erwerben und dann zu schauen, wie kann man das machen. Das heißt, kompetenzorientierte Aufgaben im Lehrgang zu machen. Und dann hast du als nächstes gesagt, prüfen. Und das ist natürlich dann die Krönung des Ganzen. Und wir kennen das ja, Prüfungen, da gibt es dann manchmal Klausuren, klar gibt es Lehrproben oft oder Hausarbeiten oder wie auch immer. Und auch das in Bezug zu setzen, was hat das dann mit der ursprünglichen Anforderungssituation des Trainers zu tun? Und da drauf zu gucken, dass wir eben auch so prüfen, dass das dazu den Bezug hat. Und dass der Trainer nach dem Lehrgang nach Hause geht, wieder in seinen Verein oder wo auch immer, gesagt, cool, jetzt weiß ich, das war vorher eine Situation, in der ich mich hier befinde, da wusste ich, da habe ich mich unwohl gefühlt. Jetzt fühle ich mich ein Stück wohler und kann hier gut agieren. Und das muss das Ziel sein von guter Ausbildung.
Gut,
Genau.
dann gehen wir da mal ein bisschen rein, weil es gibt ja da dahingehend die verschiedenen Taxonomiestufen, die es ja da gibt in dem Bereich, dass ich am Anfang, die Stufe 1 wäre ja dieses klassische, ich weiß irgendetwas, ja, Und dann die letzte Stufe, die Stufe 6, ich kann es auch wirklich als Situation, ich nenne es mal, beurteilen und dann überprüfen und dann irgendwo, ja, aus einer
Auch was Neues
Synthese
draus
irgendwo
entwickeln.
entwickeln, ja. Da wollen wir ja irgendwo dann auch schlussendlich irgendwo hin. Aber gehen wir mal in ein paar Kritikpunkte vielleicht auch rein. Oder ich bin ja großer Freund von Kompetenzen. Ich bin auch der Meinung, eine Ausbildung soll auch immer eine Ausbildung vom Verband für die Trainer und Trainerinnen sein. Deswegen kann auch kein C-Trainer jemals gleich sein, aus meiner Sicht. Kann er gar nicht. Übrigens auch dann immer dieses Thema, was du am Anfang gesagt hast, auch ganz nonchalant, aber eben so wichtig, dass man schon Rahmenbedingungen hat, aber man muss auch rechts und links gehen können. Weil ich kann, wenn die Gruppe, wenn ich so eine Lerngruppenanalyse mache und die was komplett was anderes braucht, dann muss ich auch mal sagen, okay, gut, jetzt mache ich 4 Stunden XYZ nicht und konzentriere mich aber auch 4 Stunden genau auf diese Dinge, aus meiner Sicht raus. Weil das finde ich, deswegen möchte ich einfach behaupten, dass eben kein C, B oder A-Trainer jemals der gleiche sein kann. Aber es gibt ja immer wieder Stimmen, auch aus der Wissenschaft, die sagt, Kompetenz wichtig, wichtig, aber man muss auch bestimmte Grundlagen ja trotzdem lernen. Nehmen wir als Beispiel jetzt. Muss ein Trainer einen Citratsäurezyklus aufzeichnen können? Muss er das? Ich denke nein, aber ist
Na.
es manchmal wichtig, dass er es schon mal irgendwo gehört hat? Da bin ich immer wirklich hin und her gerissen, auch bei so Sachen wie Trainingslehre etc. Inwieweit, wie viel Definitionen, wie viel theoretisches Wissen sollte man denn haben, um überhaupt irgendwo in eine Tiefe gehen zu können?
Aber das kommt ja drauf an, Karl. Ne? Also ein C-Trainer, der muss sicherlich keinen Zitronensäurezyklus oder der muss auch nicht das Herz auswendig können und irgendwelche, keine Ahnung, wie der Kreislauf genau funktioniert. Denn was macht der? Der ist im Verein, der soll eine gute Stunde machen, der soll, also sagen wir gerade ins Kindertraining, sie sollen Spaß haben, die sollen sich nicht verletzen und wiederkommen und sollen natürlich ihre Techniken lernen. So, und vielleicht noch ein paar andere Sachen auch. Aber ob jetzt genau, durch welche Herzkammer das Blut fließt oder ob, keine Ahnung, im Muskel dies oder jenes passiert, das muss der, sage ich mal, erstmal so nicht wissen. Man muss es natürlich sich genau angucken, vielleicht in den Sportarten auch und was die Trainer genau tun. Aber das ist es ja genau zu schauen, wo, also was ist es, was er tut und wozu braucht er das Wissen? Und wenn ich merke, dieses Wissen braucht er eigentlich gar nicht, dann kann man es rauswerfen.
Ja, das finde ich nicht, dass man es rauswerfen kann. Ich finde, er sollte selber entscheiden können, ob er es lernen möchte oder nicht. Und ich finde, es ist 21. Jahrhundert. Mit Blended Learning Formaten, finde ich, kann man das ja hervorragend machen. Wir haben Moodle, ihr habt Ghostly oder was auch immer, da kommen ja tausend Varianten. Und wenn er das lernen möchte, dann sollte das Wissen zur Verfügung stehen. Und dann sagen, wenn der C-Trainer möchte, wie er C-Drachtzyklus aussieht, sei mein Gast. Hier kannst du
Selbst, ja klar.
draufklicken, schaust du an. Aber es ist nicht relevant, schlussendlich aus unserer Warte raus, für deine aktuelle berufliche Situation. Also weißt du, auf was ich hinaus möchte,
Absolut, also
dass es ja
klar.
möglich ist mit verschiedenen, weil ich denke auch, bei uns ist es ja so, dass man Trainingslehre, man kann das durchklicken, muss es aber nicht.
Absolut. Ich meine, das ist ja das Tollste, wenn sich die Trainer für weitere Dinge interessieren. Und da ist natürlich durch die digitalen Medien alle Tür und Tor offen, um sich dort die relevanten Informationen zu holen. Und du hast eben noch einen anderen Stichpunkt genannt, das Thema Blended Learning. Und ich glaube, das ist, wenn wir über Kompetenzorientierung nachdenken, sind wir auch davon überzeugt, dass wir durch die Digitalisierung, also durch Blended Learning, eben Kompetenzorientierung eben noch viel besser umsetzen können. Dinge, die wir vorher gar nicht machen konnten, können wir jetzt. Und von daher, sage ich mal, geht es auch so Hand in Hand, Kompetenzorientierung und Digitalisierung und da auch immer zu schauen, wie kann uns die Digitalisierung helfen. Ich gebe dir ein Beispiel, und da haben wir auch schon drüber gesprochen. Das Thema, früher haben wir, oder der Lebensweltbezug, der ist in der Kompetenzorientierung ganz wichtig. Also Trainer sollen Dinge natürlich lernen für etwas, was etwas mit ihnen zu tun hat, mit ihrem Training. Und früher konnte man das nur schwer machen, zum Beispiel, wenn sie praktische eine Lehrprobe gemacht haben oder einen Lehrversuch, wie auch immer, ne? Und dann kennt man das, dann hat man das in seinem Lehrgang gemacht und alle haben so getan, als wären sie 8-jährige Kinder im Lehrgang und dann hat man mit ihnen die neue Technik eingeführt. So. Klar, es ging halt auch nicht anders. Oder es wäre sehr aufwendig gewesen, wenn man es irgendwie anders gemacht hätte. So. Deswegen hat man es so gemacht, ist auch völlig okay. Jetzt haben wir die Digitalisierung und wir können neu drüber nachdenken. Also es ist eine didaktische Innovation im Endeffekt. Sagen wir nutzen etwas, was wir da jetzt haben, nämlich Video zum Beispiel. Und dann sagen wir, mach deine Lehrprobe bitte in deinem Verein, mit deiner Halle, die schief und krumm ist, mit den Kids, die so sind, wie sie sind. Und da kriegst du die Aufgabe, neue Technik einführen und dabei filmst du dich. Du kannst es auch mehrfach machen und es dir immer wieder anschauen. Und wenn du sagst, nee, das habe ich immer noch nicht gut gemacht, dann machst du halt nochmal. Das heißt, Selbstreflexion auch als Teil des Lernprozesses. Irgendwann sagst, das habe ich gut gemacht, dann wird es in die Lernumgebung, ob es Moodle ist oder welche auch immer, hochgeladen und man kann das sozusagen anhalten. Da sind die Techniken auch verschieden, aber zum Beispiel, wenn man das dann punktgenau anhalten kann, kann man Feedback geben zu genau der Situation, die du dort vollführt hast und wo du vielleicht was besonders gut gemacht hast oder was hättest besser machen können. Und dann kann dir entweder der Lernbegleiter oder auch die anderen aus dem Lehrgang dir gute Hinweise geben und man kann in die Diskussion und dein eigenes Lehrverhalten in deiner eigenen Umgebung gehen. Und das ist was, das ging vorher nicht. Und da kann Digitalisierung so, uns unheimlich helfen, den Lebensweltbezug herzustellen, mir direktes Feedback auch für das zu geben, was ich zu Hause wieder brauche mit meiner Gruppe. Das ist doch total cool. Und von daher hilft uns das zum Beispiel in diesem Fall bei der Kompetenzorientierung. Und was auch noch schön ist bei diesen Videos, die man bei sich zu Hause macht, das haben uns Verbände erzählt, wenn man die im Verein macht, dass nicht nur der Verein kommt ja dann in die Ausbildung rein, also der Lebensweltbezug, aber auch die Ausbildung kommt in den Verein rein. Und die Kids, die Sportler sehen, mein Trainer, der macht da eine Ausbildung und ich bin Teil davon. Also der geht nicht irgendwo hin. Und dann kommt er, oh Wunder, kompetenter zurück, sondern es hat mit mir zu tun und ich bin Teil davon. Und er nimmt das hier auf und er probiert was aus, er lernt dabei und ich gehöre da irgendwie dazu. Und da kriegen wir auch viele Rückmeldungen, dass das auch ein guter Teil ist, der das so verschränkt, dass das eben nicht irgendwie so eine Blackbox ist, wo Trainer irgendwo hingehen und kommen wieder zurück, sondern dass es tatsächlich auch mit den Sportlern zu tun hat. Und das ist noch so ein schöner Nebeneffekt, sag ich mal so.
Also wir machen das ja seit 5 Jahren so und ich bin der Meinung, dass das ist wirklich kompetenzorientiertes Prüfen, auch unter dem Aspekt, ich finde immer das faszinierend, wenn man das, sage jetzt nur als Randnotiz, aber das erlebe ich ganz oft auch mit Hochschulen, wenn Hochschulen immer von kompetenzorientiert lernen und dann prüfen sie dann doch wieder irgendwie Multiple-Choice-Sachen ab, denke ich mir immer faszinierend, aber gut, it is what it is. Was ja da immer als großer Kritikpunkt am Anfang auch kam, als ich, ja, okay, Karl, dann wirst du nur noch lauter Einsen haben, weil die das dann 5 oder 10 oder 18 Mal filmen. Dann habe ich gesagt, wenn es so wäre, ist mir auch egal, weil das fasziniert mich
Doch
auch immer,
wunderbar.
dass sich Menschen über Durchfallquoten definieren. Das fasziniert mich immer wieder. Übrigens ist es überhaupt gar nicht so, leider auch, muss man auch sagen, dass das alles dann nur lauter Einsen sind und auch, dass sie es ganz, ganz oft filmen. Aber sie könnten es tun. Und ich möchte einfach nur unterstützen, was du gesagt hast. Es ist immer Teiler. Die Kinder sind dann oft extrem, sieht man dann auf dem Video, wie sie dich freuen. Ah, okay, du machst jetzt eine Ausbildung und so. Und auch da gibt es wieder von bis. Da gibt es richtig, richtig gute Videolehrproben und richtig, richtig schlechte Videolehrproben. Ist die kalte, harte Wahrheit. Aber da sieht man halt auch wirklich die Lebenswirklichkeit, genau wie du meintest, ja. Weil wie gehe ich mit meinen Kindern um? Etc. Wie gehe ich mit meinen Erwachsenen um? Wie gehe ich mit DL-Spielern um? Weil es kommt ja dann auch beim A-Lizenz, auch mit meinen Profispielern. Und das sieht man dort. Und dann kann man es auch beurteilen. Und dann kann man auch wirklich gute Rückmeldung geben.
Ja, absolut. Und genau, also was du auch hast, dieses Wiederholen, ne? Es gibt doch nichts Schöneres, wenn einer das mehrfach wiederholt und den Lernprozess selber Lust hat und merkt, das war noch nicht gut. Das heißt, er reflektiert sich selbst. Das ist das Beste, was passieren kann, weil so eben der Lernprozess funktioniert. Und wie du sagst, manche machen das nicht. Und dann sieht man auch, die sozusagen dieses Reflexionspotenzial haben. Das ist ja das, was du als Trainer auch brauchst. Du musst dich ja selber reflektieren können die ganze Zeit. Und von daher finde ich, ist es doch nur absolut wunderbar, wenn einer das mehrfach macht. Und daraus lernt und dann, ja, und dann auch seine Eins oder was holt oder was auch immer. Aber das ist diese Reflexionsfähigkeit ist eine ganz wichtige Kompetenz, die ein Trainer haben muss. Von daher finde ich das absolut passend.
Wiebke, dann gehen wir vielleicht noch in den nächsten Punkt rein. Welche Lehren haben wir denn aus Corona gezogen? Und zwar auch wegen Digitalisierung, weil du hast das Stichwort genannt. Wo siehst du da Potenziale? Was haben wir daraus gemacht?
Es war natürlich echt eine krasse Zeit für die Ausbildung, ne? Also wirklich von jetzt auf gleich Ja, das waren Sportschulen geschlossen und alles. Wir hatten Glück, weil wir uns schon früh mit Digitalisierung befasst haben. Eigentlich schon seit 2012 haben wir ja geschaut, wie man Blended Learning entwickelt. Das war ganz interessant, weil wir hatten einen Bildungstreffen mit unseren Bildungsverantwortlichen 2009 und die sagten uns und wir haben gefragt, was sind die großen Themen, mit denen wir uns befassen sollen? Und eines, das Top-Thema war E-Learning damals noch, E-Learning. Und da haben wir noch gedacht, oh Gott, was machen wir denn jetzt damit? Ja, okay, aber wir haben es ernst genommen und haben gesagt, okay, müssen wir uns mit befassen. Und das war unser großes Glück. Das heißt, wir haben dann auch ein großes Projekt an Land gezogen, wo wir uns mit Digitalisierung befasst haben und so weiter. Das heißt, wir waren schon sehr weit eigentlich, als Corona kam. Viele Verbände haben schon in irgendeiner Form in Blended Learning gearbeitet, hatten zumindest Ahnung davon und so weiter. Und man konnte dann auch schnell umswitchen. Und wir haben ja so, ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, eine große Community, wo wir alle Bildungsverantwortliche drin haben, das DOSB-Wissensnetz. Und das hat uns auch total geholfen in dieser Zeit, dass wir uns austauschen konnten. Wir konnten Dinge teilen, ne? Wie machst du das? Wie machst du das digital? Wie macht man guten Zoom-Meeting, was didaktisch trotzdem gut ist und und. Das heißt, es war so eine Phase, sag ich mal, so eine Ad hoc irgendwie Chaos-Lernphase. Und dann kam danach aber so diese Konsolidierungsphase, ne, wo man dann so ein bisschen gucken konnte, was ist hier gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen und sich weiter dann ja auch untereinander ausgetauscht haben. Und ich denke mal, was wir gelernt haben, ist, also dass der Weg ist auf jeden Fall der richtige und wir haben ja Glück, dass wir es mit Kompetenzorientierung verbunden haben, denn digitale Bildung kann natürlich auch schlecht gemacht sein. Wenn man dann irgendwie 8 Stunden vor einer Kachel sitzt und irgendwie Vorträge hört, dann, also mir geht es dann so, da kann ich nur noch an die Decke starren danach, da geht gar nichts mehr, ja, und ich denke mal, es geht allen so, wird aber trotzdem gemacht und dann, sag ich mal, müssen wir aufpassen und müssen schauen, wie kann man eben, wenn man digital oder dann eben auch blended die Dinge macht, didaktisch gut gestalten. Und wie gesagt, da waren wir sowieso schon auf dem Weg und haben gemerkt, dass das ist ein Weg, den wir weitergehen müssen. Wir müssen in die Didaktik gut reingucken und dann kann Blended Learning gut sein. Und übrigens heißt ja nicht, dass Präsenz immer gut ist, dass es vor Ort in den Sportschulen immer eine gute Ausbildung ist. Auch da sitzt man manchmal stundenlang und hört sich Vorträge an, zwar nicht auf einer Kachel, aber dann auf dem Stuhl. Und auch das ist ja nicht gut. Das heißt, generell drauf zu gucken. Und da hat uns vielleicht auch das gebracht, dadurch, dass wir die Digitalisierung so oft hinterfragen und sagen, ist das denn gut? Können wir so viel digital machen? Und gucken wir aber genauso stark auch auf die Präsenz. Was heißt das eigentlich alles für die Präsenz? Wenn wir viele Dinge digital machen können, was super ist, weil dann muss man auch nicht mehr durchs ganz Deutschland reisen oder durchs Bundesland, um irgendwo hinzufahren, dass man manche Sachen kann man gut digital machen, aber manche eben nicht. Und was bedeutet das für die Präsenz? Das heißt ja, dass man, wenn man Präsenz zusammenkommt, das auch wertschätzen muss. Und dann muss man auch sagen, da gucke ich mir nicht einen Vortrag an, weil das kann ich auch in digital machen, sondern da komme ich zusammen, weil Menschen zusammenkommen, miteinander interagieren können, besser als digital. Da kommen die Körper auch zusammen. Das heißt, man kann gemeinsam viele, ne, Praxis machen. Wir sind im Sport. Und das sozusagen sich genau anzugucken, was kann man gut digital machen? Was kann man gut Präsenz machen? Und das dann aber auch wirklich tun und sich trauen, da eben die Dinge so zu machen, dass das eben nur geht, weil man da zusammenkommt. Und dann aber auch zu gucken, blended heißt ja nicht, dass die Dinge ineinander fahren, sondern dass das alles immer miteinander auch verknüpft ist, dass man die Dinge aus der digitalen Phase mit reinnimmt in die Präsenz. Und auch in der Präsenz ist ja auch auf digital. Es ist ja nicht so, dass man nicht digital wäre, wenn man Präsenz zusammensitzt, sondern auch da schaut man zusammen, macht man Videos, guckt sich die zusammen an, wie auch immer. Also das, glaube ich, hat uns Corona gebracht, noch mehr drauf zu gucken. Nicht nur auf, wie ist digitale Didaktik, sondern auch, wie ist Präsenzdidaktik und wie spielt das alles zusammen? Und wir haben so einen Punkt, wo wir immer sagen, was digital nicht gut kann, ist der glückliche Zufall, ist das, was in Präsenz passiert. Man ist zusammen und macht dort einen Workshop zusammen, ihr macht Sportpraxis zusammen oder man sitzt abends zusammen und beim Abendessen oder beim Getränk. Und dort passieren, das sagen ja auch immer alle, da passieren ganz viele Sachen. Und das ist der glückliche Zufall. Und den braucht's. Und das ist der, den man, glaube ich, auch wieder viel mehr zu wertschätzen zu weiß, wenn man so viel digital macht, aber das halt eben dann nicht gut passiert, dass ich zufällig neben jemandem stehe und ich höre was und sage, das ist spannend, da würde ich gerne mich mehr mit dir über austauschen. Das hast du digital kaum. Und das muss man viel mehr initiieren, wenn man in Präsenz zusammenkommt, diesen glücklichen Zufall, dass sich Dinge ergeben, die sich eben sonst nicht ergeben könnten. Und das muss man, genau, probieren, irgendwie zu initiieren.
Ja, auch diesem Raum zu geben, absolut. Und einfach nur nochmal unterstreichen, dass, ja, wenn man dann auch in Präsenz zusammen ist, auch was du gesagt hast, dass sich die Körper zusammen annähern, dass man miteinander Sport macht, dass ich dann eben nicht ewig lange nur über Trainingslehre rede, weil das kann ich irgendwie anders, das kann ich digital abbilden, sondern dass ich dann aufs Eis gehe oder auf die Matte oder wo auch immer hin. Aber wenn wir schon über den Punkt Digitalisierung sind, Wiebke, dann ist natürlich jetzt, kommt KI ins Spiel.
Ja.
Erzähl mal, Wiebke, was machen wir mit der KI?
Ja, spannend auf jeden Fall. Und ist natürlich jetzt, wenn man aus Bildungssicht schaut, unheimlich viel Potenzial drin, gar keine Frage, aber natürlich auch tausend Fragen, die man sich da stellen muss. Wir haben relativ früh auch geschaut mit unserer Community, haben wir gesagt, komm, wir gucken uns mal, als dann ChatGPT gerade rauskam, haben wir in unserem Wissensnetz so ein gemeinsames Meeting gemacht und haben einfach mal gemeinsam ausprobiert. ChatGPT, kann mir das helfen, wenn ich einen Lehrgang erstellen will, wenn ich kompetenzorientierte Aufgaben stellen will, wenn ich gleich neue Ausbildungsrichtlinien schreiben will? Haben wir damals ausprobiert und haben gemerkt, bringt uns nicht viel. Also das war natürlich auch noch eine der ersten Versionen. Und dann hast du gemerkt, das hat einfach nicht sozusagen das Verständnis von guter Bildung im Sport, das wir haben, sondern hat einem irgendwelche Antworten gegeben. Und es hat sich natürlich jetzt auch weiterentwickelt, gar keine Frage, ChatGPT. Aber wir haben das zum Anlass genommen und gesagt, okay, wir haben dieses Kompetenzmodell, was jetzt alle Verbände umsetzen, die suchen Anforderungssituationen, gucken, wie können Lernaufgaben gestaltet sein. Wir gesagt haben, wie wäre es denn, wenn wir da eine Hilfe hätten für die Bildungsverantwortlichen, der ihnen sozusagen zur Seite sitzt, wenn sie alleine in ihrem Büro oder wo auch immer sind, der nebendran ist und der ihnen Feedback gibt auf das, was sie tun. Wenn ich sage, ich habe nächste Woche einen Lehrgang hier, Trainer C oder B oder A, was auch immer, Ausbildung, Fortbildung. Und da habe ich das und das Thema und da will ich die und die Aufgaben machen mit denen. Hier, liebe KI, die hat übrigens auch einen Namen, Spooky nennt die sich. Gib mir mal Feedback darauf, auf diese Aufgaben, die ich mir da überlegt habe. Sind die kompetenzorientiert? Und das ist die Idee, wo wir gesagt haben, das wäre wirklich was, das würde den Bildungsverantwortlichen helfen, in ihrer großen Herausforderung, wo sie derzeit sind, eben diese Kompetenzorientierung umzusetzen. Und da sind wir gerade dran. Wir haben ein Projekt da an Land ziehen können, gefördert durch die Deutsche Engagementstiftung. Und das geht jetzt bis Ende des Jahres, wo wir so eine KI probieren, in einem Prototyp zu entwickeln. Und die Idee dahinter ist, weil man kann ja jetzt auch sagen, naja, das kann ChatGPT mittlerweile wunderbar, weil da kann man sich solche Bots erstellen, wo man dann Wissen reinfüllt. Da sagt man, da tun wir das Kompetenzmodell rein und hier vom Karl ein paar gute Aufgaben, die schon qualitätsgesichert sind. Und das tun wir da rein und dann gibt uns ChatGPT immer Antwort. Und das stimmt, das funktioniert. Also wir haben uns auch dann aus Interesse ein ChatGPT-Bot gebaut und der gibt super Antworten. Der gibt die Rückmeldungen auf, also ist das kompetenzorientiert, entspricht das dem Modell, wie kannst du nochmal mehr aktivierend sein und, und. Also ist ganz, also ist gut. Aber wir haben auch gesagt, ChatGPT ist was uns Fragen aufwirft. Datenschutz, Werte und so weiter. Gefällt uns nicht, gerade wenn wir im Sport sagen, wir haben eben unser Verständnis davon, ne, wie wir, also erstens klar Datenschutz, Autorenrechte und so weiter, plus wir wollen natürlich auch definieren, was wir unter guter Bildung verstehen. Von daher haben wir gesagt, wir machen das anders, wir probieren es mit einem Open Source Modell, das heißt, wo wir derzeit dran sind und mittendrin sind, ist auf Open Source Basis so ein KI-Sprachassistent nennt er sich, für Bildungsverantwortliche im Sport zu bauen, der ihnen dann wie so ein Helferling neben dran sein soll und ihnen einfach Feedback, mit dem sie sich unterhalten können über ihre kompetenzorientierten Ausbildungen. Da sind wir gerade dran, ja. Und Ende des Jahres soll es den ersten Prototyp geben, den man dann ausprobieren kann.
Zu dem Thema KI kurz, also nimm mal bei ChatGPT etc. Du hast jetzt Ausführungen gemacht bezüglich Bildungsverantwortlichen. Wie siehst du denn das bezüglich in der Ausbildung auch bei Trainer und Trainerinnen? Das vielleicht kurz zum Reißen, ich bin ja in der glücklichen Lage, mit jemandem verheiratet, mit meiner Frau verheiratet zu sein, die in der Hochschule als Hochschullehrerin agiert. Und da ist jetzt immer die, gibt es ja auch zwei Lager. ChatGPT ist der Antichrist oder so nach dem Motto, if you can't beat them, join them. Ja, dass man sagt, es wird auch in die Lehre komplett integriert. Und Und da sieht man ja schon, wenn man das in die Lehre integriert, aus meiner Sicht hat das schon irgendwo Vorteile. Auch übrigens, auch die Bedienung von ChatGPT will ja auch gekonnt sein. Das, man denkt da immer, man gibt da, fragt da irgendwas und dann läuft das, aber das ist ja an sich ein Dialog, da muss man auch sehr genau sein und immer wieder nachfragen und immer wieder noch nachfragen und noch nachfragen mit so Bots. Ich bin gerade dabei, das so Bots so für die FAQs zu machen, für die Trainerausbildung, dass die dann einfach rein und dann redet das mit dir und sagt da, ja, bla bla bla. Wie siehst du denn das in der Ausbildung? Könnte man das auch in der Ausbildung nutzen für Trainer und Trainerinnen, die in der Ausbildung sind oder dann auch später, dass es ihnen hilft? Könnte man aus deiner Sicht Rahmentrainingskonzeptionen komplett so über Chatbots füttern, dass die dann einfach nur Fragen reinwerfen und bumm, spuckt es irgendwas aus?
Also es ist natürlich total dynamisch, von daher ist es echt schwierig. Aber ich glaube, aufhalten kannst du es sowieso nicht. Wenn etwas geht, dann geht's. Und dann werden das auch die Menschen nutzen und versuchen. Was wir merken mit diesem Open Source KI, was wir jetzt versuchen, ist, was ich unheimlich entlastend finde, ist, etwas zu entwickeln, wo du weißt, was drin ist. Also, ne, also bei ChatGPT, so viel Spaß, wie es macht, weißt du nicht wirklich, was da so alles passiert im Hintergrund. Und es hinterlässt immer so ein komisches Gefühl, ne? Und gerade wenn du ja, wenn du dann größere Daten, also es geht halt nicht, du kannst ja nicht Daten reintun, die da nichts zu suchen haben, so. Genau. Und wenn du aber was entwickelst, wo du transparent hast, was ist das, was passiert da, du sozusagen weißt, wie es programmiert ist, also nicht, dass ich jetzt wüsste, wie es programmiert ist, aber andere,
Ja.
ja. Dann entlastet es unheimlich. Und selbst wenn es in der Qualität nicht so gut ist, also ne, unser, da, wo wir gerade dran sind, das ist natürlich nicht so gut wie ChatGPT. Wir hoffen natürlich, dass wir irgendwann da so gut werden lassen. Aber es entlastet unheimlich, weil es nicht diese, ja, diese Fragezeichen hinterlässt oder dieses komische Gefühl, was tut es eigentlich mit den Daten und wo gehen die Daten eigentlich hin und welche Werte stecken eigentlich dahinter und. Ne? Also das ist immer so. Aber ich glaube, selbst wenn einem es nicht gefällt, aufhalten kann man es sowieso nicht und es ist da und die Trainer werden das auch benutzen in ihrer, ne, wenn du Aufgaben stellst, die sie irgendwie zu Hause erledigen sollen, werden sie das nutzen und dem muss man sich klar sein und darüber muss man sprechen. Darüber muss man mit ihnen sprechen und ja, gucken, was das heißt. Also ich glaube, da sind wir auch gerade total in der Transformation und wissen alle noch nicht so richtig. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass ja, dass wenn es genutzt wird, dass man es transparent macht und ja, und dann darüber spricht, was man darüber denkt, was da rauskommt. Weil am Ende muss ich es immer ja noch bewerten können als Trainer oder als Ausbilder und kann mich nicht zurücklehnen und sagen, ja, macht alles die KI, dann werden wir bei diesem Thema, ne, De-Skilling, also Kompetenzen abbauen, brauchen alle selber nicht mehr denken. Ich bin positiv, ich glaube, da kommen wir nicht hin. Wir müssen immer noch selber Experten sein, um drauf zu schauen, was spuckt uns die KI eigentlich aus und können wir damit eigentlich was anfangen und ist das überhaupt das, was ich meine?
Das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich, Angst ist kein gutes Wort, Bedenken habe, dass das oft die Dinge, wenn man ChatGPT jetzt, nehmen wir mal ChatGPT oder generell KI fragt, dass das oft sehr stark monokausal oder singuläre Antworten sind. Das ist einfach eine Antwort, boom. Wenn ich früher irgendwas, eine Frage in der Suchmaschine eingebe, dann kommen da 33 Seiten oder 100 oder was immer Seiten, dann muss ich mal ein paar Seiten durchklicken, dann sehe ich da was, da was, da was, da was, da was. Und dann mache ich mir einen Reim darauf. Jetzt stelle ich eine Frage und dann kommt eine Antwort, boom. Und dann ist es so. Und ich finde, ich habe auch die Erfahrung gemacht, oder auch meine Frau mit Studenten, dann ist es, das ist die Antwort. Aber ist es wirklich die Antwort oder ist es jetzt die Antwort in dem Moment von ChatGPT? Und da habe ich manchmal Bedenken eben, dass wir dann so singulär bleiben und uns nicht mehr mit der Materie auseinandersetzen und ganz, ganz viel Input von vielen Seiten und dann uns, ja, ein umfassenderes Bild machen. Das ist irgendwas, was ich sehe zum Beispiel ein bisschen, wo ich
Also
Befürchtungen habe.
absolut. Und das ist, denke ich, die große Herausforderung in der Bildung. Also die Bildung generell ist ja total gefordert, jetzt mit dem ganzen Thema umzugehen, weil genau das, was du sagst, ich kann als Lernender, ob es Schüler sind oder an der Hochschule die Studenten sind oder ob sie Trainer sind, ich kann mir natürlich da was rausspucken lassen, ne? Und das wird dann auch schon nicht so falsch sein. Klar kann ich das dann sozusagen dann da hinschreiben oder wo auch immer. Aber und wir als ja, Bildungsverantwortliche sind gefragt oder Ausbilder sind sind gefragt, hier zu schauen, was braucht es denn wirklich, damit derjenige auch die Kompetenzen entwickelt. Er soll ja nicht nur die Antwort da richtig geben, sondern er soll es ja auch wirklich verstanden haben und auch auf die Schiene bringen. Und das ist das Schöne im Sport und bei den Trainern, da sind wir im Vorteil zu anderen Bereichen vielleicht. Am Ende musst du es ja immer noch auf dem Platz dann machen. Das kann kein, also noch nicht. Ja? Ich weiß nicht, ob es irgendwann Roboter gibt, die dann auf dem Platz stehen. Dann sind wir ganz woanders. Aber am Ende ist es der Trainer, der auf dem Platz steht und dann mit seiner Gruppe, mit seiner Mannschaft eben interagiert. Und da hilft ihm vielleicht Wissen, was er auch mit Hilfe von KI, wie auch eben, sich angeeignet hat. Da hilft ihm vielleicht auch irgendein Bot, der ihm, sag ich mal, Rückmeldungen gibt zu Dingen, die er tut. Aber am Ende muss er es natürlich selber machen. Und das ist das Wichtige, was wir ja in der Ausbildung entwickeln wollen mit den Trainern, dass sie es tun können auf dem Platz. Und da sozusagen kann KI am Ende nur eine Unterstützung sein beim Lernen, aber kann es nicht übernehmen.
Gut, jetzt hast du es ja auch wieder fast aufgemacht mit dem Thema, wo ich ja immer sage, dass aus meiner Meinung nach wird die Digitalisierung niemals einen Trainer oder Trainerin ersetzen können, weil nämlich dieser Punkt Empathie oder wenn man uns die Forschungslage anschaut, auch vom Hattie, der ja da ganz, ganz viel mit unglaublich vielen Metastudien und nicht mit der, wo das N ja riesig ist, auch immer wieder gezeigt hat, dass die Lehrkraft mit das Entscheidende ist, wenn es um Bildung geht. Was sind denn für dich Kompetenzen von einem guten Trainer oder einer guten Trainerin? Einfach mal für dich, was ist denn für dich wichtig? Also mal ganz subjektiv, das brauchst du ja nicht unglaublich objektiv sein, sondern was denkst du, das wichtig ist?
Genau, also was ich glaube, ist das Wichtigste sind kommunikative, Ko also was ist das Wichtigste? Natürlich muss er Fachkompetenzen und so weiter haben, aber das Wichtig sehr wichtig sind eben auch kommunikative und soziale Kompetenzen, denn er interagiert mit Menschen die ganze Zeit. Er muss Dinge aufnehmen, die passieren auf dem Spielfeld und sich dazu verhalten und Rückmeldungen dazu geben. Und von daher glaube ich, und da gab es auch Untersuchungen zu, dass eben dass die kommunikativen Kompetenzen eben besonders wichtig sind. Und davon bin ich auch überzeugt. Und wie gesagt, das kann halt am Ende auch keiner übernehmen. Ich kann mir bei Fachkompetenzen helfen, Unterstützung. Und klar kann ich auch, ich kann sicherlich auch kommunikative Kompetenzen trainieren, vielleicht mit einer KI. Ja, so habe ich jetzt noch nicht, aber sicherlich gibt es da Unterstützung. Aber genau, aber am Ende würde ich das auf jeden Fall als wichtige Kompetenz sehen, die ein Trainer, eine Trainerin haben muss.
Und würdest du, jetzt steche ich da rein ins Wespennest, nicht auch mal denken, dass das eine der Kompetenzen ist, die wir am wenigsten lernen? Ich finde immer noch so, dass wir ganz, ganz viel uns irgendwie pauken, pauken und Fachkompetenz, Fachkompetenz, Fachkompetenz. Aber dann die Macht der Sprache, sei es Rhetorik, Didaktik etc., das ist immer so ein Stiefkind aus meiner Sicht.
Absolut. Also das ist auch was, wir sind ja mit der FAU Erlangen, mit dem Team arbeiten wir eng zusammen und die haben auch ein BIS-Projekt, wo sie mit Verbänden zusammen halt eben auch schauen, wie ist die Kompetenzorientierung umgesetzt und so weiter. Und da kam schon ganz früh raus, in Fachkompetenzen sind die Verbände oft sehr gut in der Ausbildung. Und dort erreichen sie das Niveau sozusagen, dass die Rahmenrichtlinien vorgeben und so weiter. Bei den pädagogischen und sozialkommunikativen Kompetenzen sozusagen, da ist noch großes Fragezeichen. Ne? Wie mache ich das überhaupt? Ne? Also ich will das irgendwie, und ich schreibe das auch hin in meine Curricula. Aber wie es dann tatsächlich macht, dann sieht es oft dünn aus. Und da müssen wir natürlich besser werden. Das sagen auch die Verbände, die da jetzt auch in diesem Forschungsprojekt mit drin sind, da mehr ran zu müssen, da müssen wir mal ran und gucken, wie wir das gut machen können. Denn es sind eben wichtige Kompetenzen. Aber sie wurden derzeit, also bisher, nicht so behandelt oder nicht so versucht anzugehen wie andere. Und Fachkompetenzen ist halt dann eben oft einfacher, das irgendwie dann auch, ne? Dann hat man da seine Themen und seine Vorträge und so weiter. Und wie gehe ich eben an kommunikative Kompetenzen? Da muss man da ran.
Weil ich da den Punkt auch immer sehe, wenn wir dann über Didaktik reden oder Pädagogik, dann machen wir dann aus meiner Sicht auch oft, und da war ich auch ganz oft betroffen davon, dann machen wir Didaktik und was wir dann wieder vermitteln, ist eigentlich wieder nur Fachkompetenz, nämlich dann reden wir über die Geschichte der Didaktik und was das so ist und haben dann ganz, ganz schöne Folien etc. pp. Aber wir machen es dann nicht. Und ich bin der Meinung,
Genau.
oft ist es viel, viel besser, dass da gar nicht draufsteht, Didaktik und nur 3 Stunden irgendwelche Folien, sondern dass man es in der Ausbildung integriert mit, dass sie es einfach ohne komplett unbewusst, aber sie müssen kommunizieren und sie müssen immer und immer wieder Dinge machen. Du glaube, du weißt ein bisschen, was ich hinaus will, Wiebke, weil da, wenn ich oft mit anderen Verbänden rede und dann reden wir, ja, wir machen jetzt ganz viel am Sportpädagogik, ja, dann kommt halt irgendeiner Sportpädagoge oder was auch immer und hat dann 45 Folien und nach einer Stunde gehen wir wieder raus. Sag ich, okay, gut, aber was haben wir jetzt gemacht? Jetzt haben wir wieder Fachkompetenz vermittelt, aber nicht Pädagogik per se, aus meiner Warte.
Genau, genau, absolut. Und ich denke mir, klar, man muss dann immer gucken, ne, wo gehört was hin, aber da mehr, also im Endeffekt in die Praxis zu gehen, und da sind wir auch wieder beim Thema, ne, wenn man zusammenkommt, entweder in Präsenz oder die Digitalisierung eben nutzt dafür, dass jemand Praxis als Trainer macht, praktisches Handeln hat, sich filmt und dazu Feedback kriegt, wie er redet, wie er mit den anderen kommuniziert, wie er steht, wen er nicht gesehen hat, wie er interveniert ist, wenn es irgendwo einen Streit gab in der Ecke oder so, ne? Und da Feedback zu kriegen, das ist genau das, was mir als Trainer hilft, zu schauen, okay, wie kann ich hier besser agieren? Und dazu in die Diskussion zu kommen, zu konkreten Handlungen, die ich selber mache. Und genau, und da hilft uns die Digitalisierung, denke ich mal auch, dass man das besser halt auch noch machen kann, weil vorher war das vielleicht auch nicht so einfach, wenn man das noch nicht so machen konnte, sondern nur im Lehrgang, war das vielleicht auch nicht so einfach. Da hat man laborhaft vielleicht auch Kommunikation geübt oder so. Aber eigentlich brauche ich es ja dort, wo ich dann vor Ort bin, in den Situationen, die ich habe, und da mehr dran zu kommen.
Wiebke, wo denkst du, dass die Ausbildung in den Verbänden hingeht? Wenn du jetzt, du siehst ja so viele Verbände, du redest mit so vielen Bindungsverantwortlichen, auch von anderen, aus anderen Ländern, muss man auch sagen, nicht nur aus Deutschland. Wo geht die Reise hin? Das ist jetzt die schwierigste Frage aller Fragen, weil die Zukunft betrifft. Wie sieht die Ausbildung der Trainer und Trainerinnen in Deutschland in 5 Jahren aus? Oder in 10?
Also, da ich ja davon überzeugt bin, dass Ausbildung eines der wichtigsten Themen im Sport ist, weil wenn wir sagen, Trainer sind die Schlüsselpersonen, ne, also wenn jemand im Sportverein oder im Leistungssport, wie auch immer, und der Trainer ist eben nicht so gut, dann gehen die Kinder wieder, gehen zu einer anderen Sportart oder wie auch immer, oder auch die Athleten wechseln halt eben. Das heißt, Trainer sind Schlüsselpersonen, machen wir, also das braucht ihr nicht erzählen. Aber dann ist natürlich die Ausbildung derer und die Begleitung auch derer besonders wichtig. Das heißt, es ist vielleicht auch nicht nur die Ausbildung. Also wir haben hier jetzt über die DSB-Lizenzausbildung gesprochen. Die findet statt und dann alle 4 Jahre eine Verlängerung oder in die nächste Lizenzstufe und. Aber dazwischen passiert ja auch ganz viel. Also ne, dann bin ich als Trainer, als Trainerin auf dem Feld und da lerne ich ja ganz viel. Dort wende ich das an. Da komme ich auch wieder in Situationen, wo ich mich nicht wohlfühle, wo das dann irgendwie alles nicht so funktioniert. Und eigentlich wäre es auch das. Und vielleicht kann uns da auch die Digitalisierung helfen, eben stärker auch Trainer zu begleiten zu können zwischen den Phasen, wo wir sie sehen in den Ausbildungen, so dass man dort im Sinne von vielleicht Community lernen oder wie auch immer in steten Kontakt ist und sich gegenseitig unterstützen kann. Also das wäre natürlich total hilfreich, denke ich mal, für die Trainer. So, aber da, klar, sind wir noch nicht, sag ich mal, das ist so Vision. Und wo kommen wir noch hin? Auch gerade, wenn ich international mir das anschaue. Ich bin tatsächlich im Weltverband für Trainerausbildung, das ICCI. Dort bin ich für den DSB drin und kriege dann immer viel mit, was machen andere Länder. Und das ist so ganz interessant. Klar, gibt es welche, die haben ganz andere Ansätze, wo eben sehr stark auch ja frontal ist und sehr fachbezogen die Ausbildung, wenig kompetenzorientiert. Aber es gibt auch einige Länder, ne, die so ticken wie wir, sage ich mal so ein bisschen, wo es total spannend ist, sich mit auszutauschen, die eben auch überlegen und schauen, wie kann man eben gut kompetenzorientiert ausbilden. Und das finde ich total ermutigend, weil sie, sag ich mal, da sind so einige so auf dem gleichen Weg und sich da auszutauschen. Und wir merken auch, dass wir in vielen Dingen aber auch gut dabei sind. Ne? Wir haben das Kompetenzmodell, das wir jetzt probieren, großflächig umsetzen. Das haben viele Länder gar nicht. Wir haben eine kompetenzorientierte Didaktik, digitale Didaktik sozusagen, wo viele schon dran sind. Das haben auch viele Länder nicht. Die sind sehr stark im E-Learning noch drin. Ne? Also dieses, ne, durchlaufenden Kurs und am Ende klicke ich irgendwas. Was auch seine Berechtigung hat an manchen Stellen. Aber so diese Idee, eben per Video, per Feedback und so weiter zu gehen, das ist ist noch nicht so weit verbreitet. So. Und das finde ich sehr ermutigend. Aber wir müssen natürlich auch gucken, und das ist eine Riesenherausforderung. Wir sind ein größtenteils nicht professionell getragenes System. Viele Ausbilder machen das in vielen Verbänden ehrenamtlich, machen das auf Honorarbasis, und das ist total toll. Und da müssen wir irgendwie schauen, wie können wir da die Bedingungen eben noch verbessern für diejenigen und das ein bisschen professioneller aufstellen. Das bedeutet halt eben auch Ressourcen im Bildungssystem. Wenn wir sagen, es ist wichtig, dann muss man halt auch eben gucken, wie kann man es gut aufstellen. Und gute Bildung gibt es halt dann auch nicht zum Nulltarif, wenn ich eine gute Lernplattform habe, wenn ich didaktisch gut entwickeln will, wenn ich gute Ausbilder haben will, die sich auch immer selber weiterbilden und gucken, wie kann ich gut ausbilden. Das ist ja auch eben was, das passiert halt auch nicht einfach so. Und da müssen wir, glaube ich, drauf schauen, dass wir da stärker den Fokus draufsetzen, auch in den Verbänden. Das ist ein wichtiger Bereich. Ist klar, dass ich das natürlich sage, ja, aber ich bin davon völlig überzeugt, dass das ein Punkt ist, wo wir einfach besser werden müssen. Und wo geht es mit der Bildung hin? Klar, weiter geguckt. Blendet, digital, was ist in der Präsenz, was ist gute Präsenz, was ist gut digital, wie kann das alles zusammenlaufen, wie können Prüfungen sein? Das Thema haben wir noch gar nicht so richtig angeschnitten. Wir hatten die Lehrprobe, hattest du genannt, aber die Frage ist ja auch, Lehrprobe ist ja nur ein Teil, ne? Wie kann ich, und da haben wir das Thema E-Portfolio halt, da wo auch schon einige Verbände dran sind, wie kann ich den Lernprozess begleiten in dem Portfolio und immer wieder draufschauen, gemeinsam, wo stehe ich da? Das sozusagen das ganze Portfolio teilen des Lernprozesses und ich immer wieder schauen kann, welche Kompetenzen habe ich entwickelt, wo bin ich vielleicht noch nicht so weit, und so weiter. Also da, glaube ich, steckt auch noch viel Potenzial drin zu schauen, wie können wir eben den Lernprozess sowohl während der Ausbildung als auch das Zwischendrin, was ich eben genannt habe, besser begleiten und ganzheitlicher anschauen. Denn wir sagen auch, Wertschätzung von Trainern ist wichtig. Und was kann unser Beitrag in der Bildung sein? Kann einfach gute Ausbildung sein, sie so begleiten, wie die Trainer und Trainerinnen es benötigen, damit sie bestmögliche Arbeit machen können. Und das muss unser Anspruch sein. Und genau, und da eben die Möglichkeiten zu nutzen, die wir haben, und Innovationen, didaktische Innovationen reinzubringen.
Also ich denke, dieses Thema Begleitung nach der Ausbildung ist auch, also bei uns beim DEB jetzt für mich, heilige Gral ist immer ein großes Wort, aber da muss jetzt die Reise hingehen. Das müssen die nächsten Schritte sein. Es wird dann ab nächsten Jahr so ein DEB Masterclass geben, wo dann einige Trainer über ein komplettes Jahr dann noch begleitet werden. Das ist so der erste Aufschlag. Aber grundsätzlich, da muss hingehen. Dieses Coach the Coach, das bei uns über die Vereinsbetreuung schon sehr stark abgedeckt ist, dass die Bundestrainer rausgehen und dann die Trainer weiterentwickeln. Aber ich kann da dann einfach nur zu 100% zustimmen. Das ist das große Thema, dass man sie nicht dann alleine lässt und immer wieder. Und auch unter dem Aspekt finde ich, Wiebke, du kannst da immer gern widersprechen, dass auch in diesem großen Alltag, wo die dann sind, auch hauptamtliche Trainer oder ehrenamtliche Trainer, weil bei uns gibt es auch sehr viele hauptamtliche Trainer, einfach weil wir ein Profisportart sind, ist der Punkt, dass man dann auch oft vergisst, in Anführungszeichen, sich weiterzubilden, weil man einfach in diesem Alltag gefangen ist. Wenn es dann aber eine klare, strukturierte Begleitung gibt, dass man sagt, einmal im Monat trifft man sich, der Termin steht fix im Kalender, dann steht er da drin. Und dann ist es schon mal gut und dann macht man das auch. Und dann tauscht man sich auch aus. Und so, also solche Dinge, dass man ihnen auch hilft, den Alltag so zu strukturieren, dass sich weiterbilden, sich ein besserer Trainer oder eine bessere Trainerin zu werden, dann auch möglich ist. Also das
Und
merke
um
ich
das
oft mit
vielleicht zu
Trainern.
ergänzen,
Ja, bitte.
genau, und um es zu ergänzen, und dass Weiterbildung nicht nur ist, ich besuche irgendwo einen Kurs oder so, sondern Weiterbildung ist das, mit einem anderen Experten, mit einem anderen Trainer, mit einem Ausbilder darüber sprechen, über meine Herausforderungen, die ich habe, und darüber, wie ich es so probiere zu lösen, und mir Feedback einzuholen darüber, wie ich das tue. Und sozusagen, und wenn du das natürlich oft machst, so wie du es gerade beschrieben hast, dann hat das auch einen direkten Bezug zu der Situation, die ich gerade habe. Aber wenn ich das erst 2 Jahre später mache, dann ist die Situation schon wieder, dann ist die auch wieder egal, ja. Und das also kontinuierlich zu haben, das ist natürlich das Beste für jeden Lernprozess, ja.
Gut. Wiebke, dann hören wir mit dieser Kontinuität auch auf. Wiebke, danke, danke für deine Zeit, für den Einblick. Pass auf dich und bleib weiterhin unbesiegbar, Wiebke.
Ich danke dir, hat viel Spaß gemacht, mal so eine Stunde über Bildung zu sprechen.
Ciao, Wiebke, pass auf dich.
Tschüss.